Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Katrin Fischertl und die Moderatorin der Talkshow Philosophie am Abend. Hierzu möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Gleich am Beginn möchte ich Ihnen die Frage stellen, was Sie unter Freiheit verstehen.
Ich verstehe unter Freiheit, dass man tun und lassen kann, was man will und keine Angst vor nirgends, vor gar keinem haben muss.
Ich verstehe unter Freiheit, oder man kann jemand frei nennen, wenn er ohne äußeren Zwang frei seinen Willen, gemäß seinem Willen handeln kann.
Ja, vielleicht ist man ja auch frei, wenn man in bestimmten Gemeinschaften sich wohlfühlt. Also wenn man in der Familie oder im Beruf, im Arbeitsleben oder eben auch im Staat oder in der Kommune, in der man lebt, das Gefühl hat, dass man sich da gut einbringen kann. An dem Punkt, wo es in einem der drei Bereiche nicht mehr der Fall ist, kann es sein, dass man, denken Sie an 1968 oder an auch die Ausstellung, man dagegen aufbegehrt, das Gefühl zu haben, wie schon mein Vorredner sagte, dass man sich eben nicht frei entfalten kann.
Ich glaube, dass der Mensch frei geboren ist, weil er überall in Ketten liegt.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, sitzen die Diskussionsteilnehmer des heutigen Tages bereits im Publikum. Und zwei von ihnen konnten sich nicht zurückhalten, ihre Thesen zur Freiheit bereits vor der Diskussion preiszugeben. So möchte ich Herrn Rousseau und Herrn Hobbes einmal zu mir nach vorne bitten. Schön, dass Sie den Weg aus England und Frankreich zu uns gefunden haben. Mit Ihnen sind bereits zwei große Philosophen der politischen Freiheit als Diskussionsteilnehmer anwesend. Doch damit nicht genug. Außerdem möchte ich Herrn Kant aus Königsberg und Herrn Berlin aus Oxford herzlich begrüßen. Ich möchte nun die Diskussionsteilnehmer kurz vorstellen. Thomas Hobbes, geboren 1588 in England. Sie sind Staatstheoretiker, Vertragstheoretiker und Philosoph. Und mit ihren 425 Jahren sind Sie der älteste Diskussionsteilnehmer heute. Jean-Jacques Rousseau, geboren 1712 in Gent. Er ist einer der wichtigsten Wegbereiter der Französischen Revolution und gehört wie Hobbes zu den Vertragstheoretikern. Immanuel Kant kam 1724 in Königsberg zur Welt. Er ist Philosoph und Professor an der Universität Königsberg. Sir Isaiah Berlin ist der Jüngste heute, geboren 1909 in Riga und ist einer der einflussreichsten Denker des Liberalismus und wurde vor allem durch seine Unterscheidung zwischen positiver und negativer Freiheit bekannt. Meine Damen und Herren, wie Sie bereits gemerkt haben, sitzen heute Philosophen aus vier Jahrhunderten auf den Sesseln und möchten über das Thema Freiheit diskutieren. Dies ist eine einzigartige Chance. Freiheit gehört zu den ältesten philosophischen Interessensgebieten und kann grob in zwei Teilbereiche eingeteilt werden. In die politische Freiheit und in die philosophische Freiheit und in die politische Freiheit. Man kann so zwischen der Handlungsfreiheit und der Willensfreiheit auf der anderen Seite unterscheiden. Dabei bedeutet Willensfreiheit, seinen eigenen Entscheidungen und Gedanken tatsächlich selbst steuern zu können. Und die Handlungsfreiheit bedeutet, in der Lage zu sein, so zu handeln, wie man selbst möchte. Dabei gehört Handlungsfreiheit zu einem zentralen politischen Ziel. Und die unterschiedlichen Perspektiven sollen heute in der Diskussion im Mittelpunkt stehen. Wir werden uns dabei drei Fragen widmen. Die erste Frage ist, was ist Philosophie? Die zweite Frage ist der Mensch von Natur aus frei? Und darf der Staat die Freiheit des Einzelnen einschränken? Das heißt, darf er zum Beispiel möglicherweise für ein harmonisches Zusammenleben die Freiheit des Einzelnen einschränken? Zu Beginn möchte ich nun zu unserer ersten Frage kommen. Was ist Freiheit? Herr Kant.
Ja, für mich ist Freiheit, und damit möchte ich gleich mal aus meinem Werk der Metaphysik zitieren, die Unabhängigkeit von den bestimmenden Ursachen der Sinnwelt. Das hört sich erstmal kompliziert an, aber geben Sie mir den Versuch, es zu erklären. Nun, es ist doch so, dass die Dinge in unserer Welt, also unsere Umwelt, auf uns, die Menschen, einwirken. Alles Mögliche beeinflusst den Menschen, seine Sinne, seine Wahrnehmung, seine Entscheidungen. Wer nun einfach so darauf reagiert, wie ihm gerade ist, der unterliegt der Willkür dieser sinnlichen Einflüsse. Aber der Mensch kann und muss sich davon lösen. Sonst würde er sich quasi zum Spielball seiner Wahrnehmung machen. Und der Prozess des Loslösens, der funktioniert über die Vernunft des Menschen.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Oh nein, Beispiele gebe ich nicht gern. Ich bin Theoretiker. Sehen Sie, den eigenen Willen darf nur die Vernunft und nichts anderes bestimmen. Darauf kommt es an. Mit einem Willen, der von der Sinnwelt unabhängig ist, löst sich der Mensch eben von diesen Ursachen, die so auf ihn einwirken, denen er sonst ausgesetzt wäre. Ja, und damit kommen wir jetzt zur Frage, wie sich der Mensch nun einen unabhängigen Willen bilden kann. Ja, also wenn der Mensch sich seinen eigenen Willen bildet, braucht er dafür ja irgendwelche Anhaltspunkte. Und die sollen jetzt nicht irgendwie willkürlich da sein und um ihn herumschweben, sondern der Mensch soll sich eine eigene Ordnung schaffen. Er ist in der Lage, sich selbst solche Anhaltspunkte zu geben. Ich möchte dafür den Begriff Gesetz einführen. Der Mensch kann sich also selbst Gesetze geben für seine Willensbildung, nach der er sich dann richtet. Das ist eben der Punkt auf den Sack. Mit Hilfe dieser Gesetze macht er seinen Willen autonom und er macht sich damit frei. Ja gut, das wirft jetzt wieder neue Fragen auf. Wo kommen jetzt diese Gesetze her? Nun, ganz einfach, jeder kann sie sich selbst geben. Der Mensch hat die Gabe der Vernunft und damit die Gabe der Freiheit. Wenn man das Prinzip des kategorischen Imperativs dafür anwendet, übrigens hier festgelegt, ich habe es in der Bibliothek gefunden, prüft man seine Gesetze. Man durchläuft dafür stets und immer neu einen Prozess der Aufklärung.
Ich glaube, das geht jetzt einmal ein bisschen zu weit, aber ich möchte mal mich an den Hobbes wenden. Gibt es denn, haben Sie ein ähnliches Konzept von Freiheit?
Naja, also wenn ich Herr Kant richtig verstehe, dann legt er ja eher die Aufmerksamkeit auf Willensfreiheit, also auf das Freisein von innerer Fremdbestimmung. Ich möchte mich am Anfang auch einmal selbst zitieren aus meinem Werk Mediata. Und um die Frage zu beantworten, was Freiheit bedeutet, denn unter Freiheit versteht man nach der eigentlichen Bedeutung des Wortes die Abwesenheit äußerer Hindernisse. Also ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, frei ist dann quasi jemand, der eben seinem Willen entsprechend handeln kann, ohne äußere Hindernisse, von äußeren Hindernissen eben beeinflusst zu sein. Aber diese gänzliche Handlungsfreiheit, also absolute Freiheit, die hat der Mensch im Naturzustand. Im Naturzustand ist der Mensch also absolut frei. Der Naturzustand ist also der Zustand vorgesellschaftlich, ohne soziale Umstände und ohne eben Regierungsformen. Es gibt in diesem Zustand eben nichts oder niemanden, also keine Instanz, kein Staat, keine sozialen Umstände, die den Menschen hindern und in seiner Handlungsfreiheit einschränken. Aber jetzt denken Sie bitte nicht, dass es ein wünschenswerter Zustand ist.
Ja, aber wieso denn nicht? Wie ist nicht absolute Freiheit das, was wir uns alle wünschen?
Naja, natürlich, es klingt erst einmal verlockend, in einem Zustand absoluter Freiheit zu leben. Das Problem ist, dass der Mensch nach Selbsterhaltung strebt. Und im Naturzustand ist ja eben niemand da, um dieses Streben einzuschränken. Und der Selbsterhaltungstrieb, gepaart mit der absoluten Freiheit, der führt dann zur Gefährdung des Lebens. Ich habe das auch wieder in meinem Buch festgehalten. Im Naturzustand herrscht die Freiheit eines jeden, seine eigene Macht nach seinem Willen zur Erhaltung seiner Natur, das heißt seines eigenen Lebens einzusetzen und folglich alles zu tun, was er nach eigenem Urteil und eigener Vernunft als das diesem Zweck geeignetste Mittel ansieht. Also und da sind natürlich Probleme vorprogrammiert. Ich meine, jeder steht nach Selbsterhaltung und jeder ist absolut frei darin, diesem Streben nachzukommen. Da kommen sich die Menschen natürlich in die Quere, denn wenn mich irgendjemand behindert, meinem Selbsterhaltungstrieb nachzukommen, ist er natürlich ein potenzieller Feind. Und ich bin ja frei, diesen potenziellen Feind dann auszuschalten. Das geht natürlich bis hin zur Tötung. Was passiert dann? Homo hominem lupus est. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf im Naturzustand. Und wir haben dann Krieg, und zwar Krieg aller gegen alle. Naja, und dann muss man sich eben überlegen, was ist Freiheit dann noch? Ist es dann nicht eher gleichbedeutend mit Unfreiheit, wenn man absolut frei ist? Denn wie kann man denn frei sein, wenn man ständig um sein Leben fürchtet? Also das hat ja dann auch irgendwie keinen Wert mehr. Naja, und das haben natürlich die Menschen im Naturzustand auch erkannt. Und was noch zum Selbsterhaltungstrieb dazukommt, ist die Vernunft. Und mithilfe der Vernunft hat der Mensch dann eben Gesetze entwickelt. Ich nenne die Naturgesetze. Und da haben sie eben gemerkt, dass im Gegensatz zur Freiheit eher Frieden und Sicherheit hochgehalten werden muss. Und um diesen Frieden zu garantieren, haben die Menschen da einen Gesellschaftsvertrag geschlossen und einen Staat gegründet. Und dieser Staat,
an dieser Stelle möchte ich vielleicht Sie kurz unterbrechen, Herr Hobstein, zur Rolle in Bezug des Staates und der Freiheit möchte ich später noch einmal kommen.
Ach ja, okay, das ist vielleicht ganz passend, weil die Freiheit innerhalb von staatlicher Ordnung ist ja auch was ganz anderes als die Freiheit im Naturzustand.
Okay, ja, dann passt ja der Einschnitt ganz gut, denn bevor wir eben zur Rolle des Staates in Bezug auf die Freiheit kommen, interessieren mich noch die anderen Antworten der Diskussionsteilnehmer. Herr Rousseau, Sie gehen doch auch von einem Naturzustand aus. Was ist denn Ihre Antwort auf die Frage, was ist Freiheit?
Wissen Sie, nachdem ich heute die Tageszeitung gelesen habe, bleibt mir da nur zu sagen, der Mensch ist frei geboren und überall gedenken. Wenn ich das ein bisschen genauer erläutern dürfte. Im Naturzustand war der Mensch völlig frei. Er begnügte sich mit dem, was er hatte, er musste nur auf sich selbst achten und er war glücklich. Aber als die Zivilisation begann, nahm das Unglück seinen Lauf. Die Menschen wurden um Anerkennung, sie machten sich voneinander abhängig und auf einmal neidete jeder dem anderen, was er hatte. Auf einmal waren die ganzen Menschen aufeinander angewiesen. Und dadurch verloren sie ihre natürliche Freiheit und wurden unfrei. Die Menschen wurden so zum Sklaven ihrer Mitmenschen gemacht und sie waren nicht mehr ihr eigener Herr. Zivilisation und wirkliche Freiheit, das sind zwei Begriffe, die nicht zusammenpassen.
Ah, das ist ja sehr interessant. Aber Herr Börling, Sie sind doch die Jüngste von in dem Kreis. Sie haben sich mit allen Theorien bereits auseinandergesetzt. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
Also um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so die Herren hier höre, ich finde es sehr verwirrend, was da gesagt wird. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht bringt man mehr Klarheit in die Diskussion, wenn man positive von negativer Freiheit unterscheidet. Und da sich jetzt alle Herren schon ganz schön über ihre eigenen Werke vorgestellt haben, möchte ich das auch ganz unbescheiden tun. Ich habe ein Buch geschrieben, 1958, Vier Freiheiten. Darin der Aufsatz Zwei Freiheitsbegriffe, mit dem ich mich übrigens auch in Oxford beworben habe. Ja, und um die negative Freiheit, wie ich sie nennen möchte, geht es in der Antwort auf die Frage, in welchem Bereich muss oder soll man das Subjekt, also einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen, sein und tun lassen, wozu es imstande ist, ohne dass sich andere Menschen einmischen. Also Herr Hobbs, Sie haben das ja offensichtlich sich damit schon auseinandergesetzt und Ihre Mitvertreter des klassischen Liberalismus, also David Hume und John Locke und John Stuart Mill. Um ehrlich zu sein, finde ich aber die Frage nach der positiven Freiheit spannender. Um die zweite Bedeutung, ich möchte sie positive Freiheit nennen, geht es in der Antwort auf die Frage, von was oder von wem geht die Kontrolle oder die Einmischung aus, die jemanden dazu bringen kann, dies zu tun oder zu sein und nicht jenes andere. Also die Ausdrücke positive und negative Freiheit, die habe ich mir nicht selbst ausgedacht, die gehen auf Benjamin Constant zurück und seinen Aufsatz über die Freiheit der Alten im Vergleich zu der heutigen. Bei beiden Begriffen tun sich aus meiner Sicht Schwierigkeiten auf, also insbesondere bei der positiven Freiheit, denn die kann leicht missbraucht werden, wie ich das denke. Denn angenommen, das werden wir schon noch sehen, angenommen, jemand stellt die Vernunft, die wir jetzt ja auch schon gehört haben, hin und behauptet, man müsse einfach nur vernünftig sein und sein vernünftiges Selbst entwickeln und sein wahres, eigentliches Selbst entwickeln. Dadurch kann auch leicht Manipulation entstehen, denn was ist denn bitte die Vernunft? Und was ist denn, wer bestimmt denn, was zu tun vernünftig ist? Auf der anderen Seite werden eigene Bedürfnisse, die man wirklich hat, möglicherweise triebhafte Bedürfnisse oder schlechte Bedürfnisse, werden als nicht gut dargestellt. Aber es ist eine Bewertung, andersrum könnte man genauso behaupten, seine natürlichen Bedürfnisse und seine triebhaften Neigungen auszuleben sei gut. Also die Vernunft als das hinzustellen, was jetzt das Beste ist, das ist eine Meinung, die man begründen kann. Andererseits kann man auch Gründe für andere Meinungen finden.
Ich bin mir da keiner Schaffung.
Gut, wie Sie zeigt, gehen die Meinungen bezüglich, was Freiheit ist, stark auseinander. Ich möchte mich nun auf die zweite Frage des Abends kommen. Ist der Mensch von Natur aus frei oder will er erst zur Freiheit gelangen? Herr Rousseau, was ist denn Ihre Meinung?
Das sind eine tolle Frage. Natürlich ist der Mensch von Natur aus frei. Kurze Zusammenfassung aus meinem Buch. Ziehen wir den Schluss, dass der Mensch in den Wäldern umherschweift, wenig Leidenschaften unterworfen und sich selbst genug nur die Gefühle und Eigenschaften hatte, die für jenen Zustand geeignet waren, dass er nur seine wahren Bedürfnisse fühlte. Deshalb stellt sich die Frage nach Freiheit für den Naturmenschen ja auch nicht. Schließlich kann man nichts erhoffen oder ersehnen, was man eh schon hat. Der Naturmensch hat in völliger Freiheit gelebt. Der Mensch in einer Gesellschaft jedoch stellt sich sehr wohl die Frage nach Freiheit. Er gibt einen beträchtlichen Teil seiner eigenen persönlichen Freiheiten auf, um mit den anderen Individuen in einer Gruppe leben zu können. Aber eigentlich möchte dieser zivilisierte Mensch gerne wieder in den Naturzustand zurückkehren, da er dort die meisten Freiheiten hat.
Sind Sie der anderen Meinung, Herr Kahn?
Ja und nein. Also es geht doch hier um die Frage, was man als Maßstab für sich selbst nimmt. Und das ist doch wohl die Vernunft. Was sonst, Herr Börde? Und außerdem ist das genau der Grund, warum der Mensch frei ist. Denn der Mensch hat Vernunft. Und die Vernunft wiederum, ich möchte zitieren, muss sich selbst als Urheberin ihrer eigenen Prinzipien ansehen. Das heißt, der Mensch ist frei, weil er Vernunft hat. Allerdings muss Vernunft als Prozess verstanden werden. Sich seinen eigenen autonomen Willen zu bilden, ist permanente Arbeit. Der Mensch ist also auch für seine Freiheit selbst verantwortlich. Er muss sie immer neu erringen.
Also, ich würde Ihnen ja vielleicht insoweit zustimmen, Herr Kant, dass es auf jeden Fall ein Bedürfnis von Menschen gibt nach Selbstbestimmung und Autonomie, ja. Also das denke ich schon, ich habe das auch beschrieben. Ich will Subjekt sein, nicht Objekt. Ich will jemand sein, nicht niemand. Ein Handelnder. Einer, der Entscheidungen trifft, nicht einer, über den entschieden wird. Ich will selbstbestimmt sein, nicht Gegenstand des Wirkens der äußeren Natur oder anderer Menschen, als wäre ich ein Ding oder ein Tier oder ein Sklave. Allerdings sehe ich doch die Gefahr, dass man dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung missbrauchen kann, indem man Menschen einen Weg darstellt, nämlich die Vernunft, aber nicht genau definiert, was man darunter verstehen soll und gleichzeitig behauptet, es gäbe etwas Besseres, das sie erreichen können, wenn sie doch nur ihre triebhaften Bedürfnisse schön im Zaum halten. Das allerdings ist, glaube ich, birgt zumindest die Gefahr der Manipulation. Die individuellen Bedürfnisse werden als schlecht dargestellt. Das heißt, man geht mit Menschen um, als wären sie eben nicht frei, als wären sie für mich, den wohlmeinenden Reformer, Material, das ich gemäß meinen, nicht ihren Zwecken forme.
Ja, was würden Sie dann stattdessen vorschlagen?
Ja, ganz einfach. Also ich denke, dass Freiheit nur ein Wert unter vielen ist und dass man in der Gesellschaft realisieren muss, dass verschiedene Werte miteinander in Konflikt stehen können. Also wir haben jetzt schon gehört, hier Frieden und Sicherheit. Es gibt also offensichtlich noch mehr Werte, die auch eine Rolle zu spielen scheinen. Und eine Gesellschaft muss sich einfach überlegen, welche Werte müssen tatsächlich realisiert sein und welche Werte müssen vielleicht auch zugunsten anderen eingeschränkt werden. Ja, aber nur, wenn diese Werte tatsächlich auch als wertvoller eingeschätzt werden und nicht, wenn man versuchen will, andere Leute damit zu unterdrücken. Also daran zeigt sich, denke ich auch, dass ein Mensch eben nicht, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, nicht von Natur aus frei sein kann, denke ich. Denn angenommen, es wäre völlig klar, dass Freiheit sowieso realisierbar ist und dass wir es alle erreichen können und so, dann wäre es ja wunderbar, wir bräuchten hier nicht zu diskutieren und alles wäre gut. Aber nein, wir diskutieren drüber, weil es eben in Frage steht und deswegen kann es auch nicht der Urzustand sein.
Naja, also ich denke aber schon, dass der Mensch im Naturzustand absolut frei war. Das habe ich auch schon dargestellt. Ich meine, wie gesagt, es ist eben kein wünschenswerter Zustand und der Mensch lernt eben zu seinen Gunsten und mit Hilfe seiner Vernunft, dass der Wert des der Freiheit vom Wert des Friedens überlagert werden muss. Und deswegen entwirft er ja diese Naturgesetze, in denen er dann eben im Vertrag übereinkommt, dass eben Frieden und Sicherheit wichtiger ist. Und deswegen kommen sie dann auch vertraglich überein, die Menschen, um die Gewährleistung, um die Einhaltung der Gesetze eben zu gewährleisten, dass eben ein Staat gegründet werden muss. Und es wird auch ein Souverän eingesetzt. Und dieser Souverän, der muss leider, um eben diese wölfische Natur des Menschen einzuschränken, so mächtig und grausam und furchteinflößend sein, dass ich ihn eben, wie auch mein Buch Leviathan genannt habe.
Oh, jetzt fängt es schon wieder mit diesem Seeungeheuer an.
Naja, der Souverän, der muss eben furchteinflößend sein. Ich meine, er muss die Menschen eben im Zaum halten, sonst haben wir ja noch Krieg auf der Erde. Deswegen ist der Name des Seeungeheuers aus der Bibel eben auch passend, um den Souverän zu bezeichnen, Herr Rousseau.
Mein lieber Herr Hobbes, ich würde nicht gerne unter der Herrschaft eines Monsters leben müssen.
Naja, wenn Sie dann lieber im Kriegszustand leben, das sei Ihnen jetzt mal freigestellt. Naja, auf jeden Fall ist eben dieser furchteinflößende, mächtige Souverän notwendig, damit der Mensch eben die absolute Freiheit des Naturzustandes aufgibt, dass er auch jemanden hat, der ihn da einschränkt, um eben Frieden zu haben.
Also, Herr Hobbes, Sie sind der Meinung, man muss die individuelle Freiheit aufgeben, wenn man mit anderen Menschen friedlich zusammenlebt.
Ja, also ich meine, das habe ich ja jetzt auch schon gesagt, ich meine, sonst haben wir eben fortwährend Krieg auf der Erde. Ich habe ja schon die ganze Zeit von Naturgesetzen gesprochen und ich möchte jetzt auch wieder aus meinem Buch eins zitieren, das ist eines der primären Naturgesetze. Und es lautet, jedermann soll freiwillig, wenn andere ebenfalls dazu bereit sind, auf sein Recht auf alles verzichten, soweit er dies um des Friedens und der Selbstverteidigung für notwendig hält. Und er soll sich mit so viel Freiheit gegenüber anderen zufrieden geben, wie er anderen gegen sich selbst einräumen würde. Also, ich meine, darin ist es ja schon formuliert. Jedermann soll freiwillig auf sein Recht auf alles verzichten. Er muss seine Freiheit beschränken und das ist freiwillig. Das ist ja mit der Vernunft entstanden, diese Gesetze. Und ich meine, der Souverän, der wird ja eigens für die Einhaltung der Gesetze eingesetzt. Das heißt, es ist absolut klar, dass der Staat und der Souverän absolute Freiheit beschränken muss, also individuell beschränken muss und eben absolute Freiheit aufgegeben werden muss.
Okay, damit haben Sie ja eigentlich schon die dritte Frage des heutigen Abends beantwortet. Die lautet, kann oder muss der Staat die individuelle Freiheit einschränken? Oder
auch? Ja, also wie gesagt, das ist für mich eindeutig, es muss auf jeden Fall passieren. Die Freiheit, die übrig bleibt, ich würde fast sagen zum Glück, ist die Freiheit eines Untertanen. Der Souverän muss den Menschen notwendigerweise mit Gesetzen einschränken. Und
ich sag mal, individuelle Freiheit oder bürgerliche Freiheit, die dann übrig bleibt, besteht eben nur noch in den Fällen, wo das Souverän keine Regel vorgeschrieben hat. Da möchte ich auch noch mal aus meinem Buch zitieren. Die Freiheit eines Untertanen ist daher auf die Dinge beschränkt, die der Souverän bei der Regelung ihrer Handlungen freigestellt hat. Also die Freiheit, die bleibt, die Freiheit des Untertanen, die besteht dann eben nur noch in der Ausnahme vom Gesetz. Das heißt, der Souverän kann bis ins kleinste Detail regeln, wenn er es für notwendig hält und es mit Gesetzen vorschreiben. Und alles, was daneben ist, also in der Ausnahme vom Gesetz, da ist der Mensch dann frei. Das heißt, in der staatlichen Ordnung ist Freiheit schon noch gewährleistet, aber eben notwendigerweise nicht mehr die absolute Freiheit im Naturzustand. Und das ist ja zum Wohl für uns alle.
Also Herr Hobbs, das kann ja wohl nicht wirklich Ihr Ernst sein, ja?
Wie soll das sonst funktionieren?
Ja, ja, das passen Sie mal auf, ja? Also, da kein zeitliches Gut für die Freiheit oder das Leben entschädigen kann, würde man die Natur und die Vernunft zugleich beleidigen, wenn man auf sie verzichtet, um welchen Preis es auch sei. Schutz vor anderen kann nicht das oberste Ziel sein. Menschen brauchen die größtmögliche, natürliche, realisierbare Freiheit.
Außerdem, Herr Hobbs, würde ich sagen, was ist denn Freiheit für jene, die sie nicht nutzen können? Also was ist Ihre negative Freiheit für Menschen, die nicht, um jetzt mit meinem oder Constance Begriffen zu sprechen, die nicht die positive Freiheit haben, ihre Bedürfnisse zu verwirklichen? Also man kann noch so frei von Einschränkungen von außen sein und hat aber trotzdem keine Möglichkeiten, dann tatsächlich das zu verwirklichen, was man eigentlich tun möchte.
Ja, Herr Börle, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Aber ich möchte noch mal kurz auf meinen Punkt zurückkommen. Mhm. Die absolute Freiheit des Menschen im Naturzustand, von der ich hier ausgehe, ist doch diejenige Freiheit, die der Natur des Menschen entspricht. Diese absolute Freiheit kann in einer staatlichen Gesellschaft jedoch nie so realisiert werden. Natürlich wäre es schön, wenn wir wieder alle in den Naturzustand zurückkehren könnten, aber leider ist es nicht möglich, dass wir in den Naturzustand zurückkehren.
Das wäre nicht schön für uns alle.
Oh doch, das wäre schön. Aber sie gehen ja auch von einem falschen Naturzustand aus, aber ist egal. Worauf ich nochmal zurückkommen wollte, da wir eben nicht in diesen Naturzustand zurückgehen können, müssen wir uns mit was Nächstbesserem zufrieden geben. Und hier in meinem tollen Buch über den Diskurs über die Ungleichheit habe ich nochmal dargelegt, warum der Mensch eben ungleich wurde und unfrei, als er sich in die Hände der Zivilisation begeben hat.
Naja, diese überheblichen Franzosen immer, ne? Herr Rousseau, dann legen Sie mal los mit Ihren Ausführungen.
Haust es noch sehr gerne. Werde ich Ihnen meine Theorie erklären, vielleicht können Sie noch was dazulernen, ne?
Das bezweifle
ich. Oh, doch, ja, egal. Die einzige Möglichkeit, dieser Ungleichheit und dieser Unfreiheit entgegenzudenken, beziehungsweise sie noch nicht noch weiter voranschreiten zu lassen, besteht für mich darin, dass man eine Demokratie gründet. Besser gesagt, eine komplette Volkssouveränität. Da der Mensch ein vernünftiges Wesen ist, wie Herr Kant es ja auch schon gesagt hat, schließt er sich dem Allgemeinwohl an und die paar wenigen Freiheiten, die er in dieser Zivilisation überhaupt noch hat, nicht auch noch zu verlieren. Und ein despotischer Herrscher, wie Sie ihn sich ja wünschen, Herr Hobbs.
Naja, also eine Demokratie habe ich ja auch nicht ausgeschlossen.
Ja, aber eine Tyrannei auch nicht. Ne? Aber ja, kann ich bitte mal ausreden? Also ein despotischer Herrscher, wie Sie ihn sich wünschen, würde den Begriff der Freiheit komplett zunichte machen, dann bräuchten wir heute gar nicht da sitzen und darüber diskutieren.
Ja, notwendigerweise. Sie sehen also die Demokratie als notwendige Staatsform, die der Freiheit in den Willen rausgeben. Okay. Naja, Herr Kant, was ist denn Ihre bevorzugte Staatsform?
Nun, meine bevorzugte Staatsform wäre tatsächlich die Republik. In der kann der Mensch sozusagen einer Freiheitsordnung freiwillig zustimmen. Dazu gleich, Herr Russo, vielen Dank übrigens, dass Sie dem Herrn Hobbs so eifrig widersprechen. Und ich möchte auch nochmal zu Herrn Börlin sagen, wir würden ja, also mit Ihnen würden wir im Wertepluralismus landen. Nun, aber noch einmal zur Frage, was Freiheit nur mit dem Staat zu tun hat. Da möchte ich nochmal betonen, Die Freiheit des Einzelnen ist wirklich unabhängig von der Staatsform. Entschuldigen Sie, Herr Rousseau, auch aus anderen Gründen, die Sie jetzt genannt werden. Individuelle Freiheit, das möchte ich jetzt schon nochmal sagen, hängt ganz allein von der Vernunft und des selbstgesetzten Willens ab. Der Mensch ist in der Lage, geistig autonom von seiner Umwelt zu sein, egal was los ist. Das Mittel hat er. Zu Ihrem Punkt. Die Frage ist doch, wie Menschen nun ihr Miteinander haben. Ja? Wenn die Menschen nun zusammenleben, bildet jeder seinen eigenen Willen, nach meinem Prinzip, auf der Grundlage der Vernunft. Die Vernunft ist jetzt aber so angelegt, dass sie quasi ein bisschen für die anderen mitdenkt. Ja, wenn alle vernünftig entscheiden, kommen wir letztendlich zu einem gemeinsamen Ziel. Durch die Vernunft. Das heißt auch, jeder fragt sich, ob er seine eigene Handlungsmaxime, also das Gesetz, nach dem er handeln würde, akzeptieren könnte, wenn dieses ein allgemeines Gesetz wäre, also für die Allgemeinheit gültig. Wenn das nun so ist, dann ist dieses eigene Gesetz für die eigene Willensbildung moralisch. Und hier kommt jetzt der Staat ins Spiel. Das ist nämlich wichtig. Der Staat hat nun die Aufgabe, diesen Prozess der Willensbildung bei jedem Einzelnen zu schützen. Er entwickelt dafür das Recht. Und zwar auf der Grundlage des vernünftigen Willens aller und da auf der Grundlage, dass alle diesem Gesetz und diesem Recht zustimmen würden, durch die Vernunft. Dieses Recht, das verhindert quasi, dass die Willensbildung kontrolliert wird. Und das ist von enormer Wichtigkeit. Nochmal, der Staat schützt damit auch die Freiheit des Einzelnen, mein Prinzip. Jeder Einzelne, aber auf der anderen Seite, hat auch die Pflicht und die Verantwortung, seinen Willen moralisch zu bilden, nach dem kategorischen Imperativ, den ich versuchte schon zu erläutern. Und gleichzeitig muss er seine Freiheit selbst gestalten.
Also Herr Kant, mir ist nicht klar, was an dem Wertepluralismus so schlimm sein soll, solange eine Gesellschaft übereinkommt, dass sie möglicherweise an manchen Stellen, das gebe ich ja zu, Freiheit durchaus einschränken kann, wenn eben andere Werte als wichtiger akzeptiert werden. Allerdings darf man eben nicht daherkommen und den Leuten sagen, sie mögen sich doch bitte irgendwie möglichst vernünftig entwickeln, aber ihnen gar nicht klar macht, dass sie sich auch selbst und individuell entfalten können. Also wir haben es jetzt ja schon gehört. Ich denke, was Sie jetzt auch und Herr Hobbs gesagt haben, es kam doch immer wieder neben der Freiheit die Vernunft und der Frieden und so weiter. Wir sehen doch, es sind mehrere Werte durchaus im Spiel. Also ich möchte es im Gegensatz zu Ihnen nochmal an einem Beispiel erläutern. Wir nötigen Kindern Bildung auf und wir verbieten öffentliche Hinrichtungen. Das sind gewiss Beschränkungen der Freiheit. Wir rechtfertigen sie damit, dass Unwissenheit oder ein Aufwachsen in Barbarei oder grausame Vergnügen oder Sensationen für uns schädlicher sind als das Maß an Freiheitsbeschränkungen, das nötig ist, um jene Übel zu verhindern. Dieses Urteil hängt seinerseits davon ab, was wir für gut und für schlecht halten. Das heißt, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, von unseren moralischen, aber auch von unseren religiösen, intellektuellen, ökonomischen und ästhetischen Werten, die sich wiederum aus unserer Auffassung vom Menschen und eben seinen Grundbedürfnissen ergeben. Mit anderen Worten, unsere Lösung für Probleme, also was jetzt Freiheit ist und ob man sie einschränken soll oder nicht und so weiter, unsere Lösung für diese Probleme dieser Art gründet auf der uns, bewusst oder unbewusst, leitenden Vision von einem erfüllten Leben. Also darum geht es doch. Wir wollen doch alle irgendwie einigermaßen, je nachdem, was man jetzt unter erfüllt versteht, glücklich oder wie auch immer leben. Und das heißt, dass man eben abwägen muss, welche Werte in einer Gesellschaft wichtig sind und dann die entsprechend auch realisieren muss. Daher kann Freiheit, wie ich es auch schon gesagt habe, manchmal durchaus geopfert werden, aber nicht irgendwie für ein vermeintliches höheres Selbst oder so, sondern nur für echte Werte, die nun mal wertvoller sind. In jedem Fall finde ich es inakzeptabel, dass man Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse manipuliert und einschränkt und ihnen vielleicht noch droht oder sie gewaltvoll unterdrückt. Also das kann einfach nicht sein.
Also meinen Sie entgegen Hobbes beispielsweise, dass der Staat die absolute Freiheit nicht einschränken darf, um die individuelle Freiheit jedermanns zu gewährleisten?
Nee, natürlich nicht. Also was auch für ein absurder Gedanke, man muss sich das doch mal klar machen. Freiheit, also ich habe ja gerade gesagt, man muss schon aufpassen, Freiheit kann durchaus eingeschränkt werden zugunsten anderer Werte, die wirklich wichtiger sind. Aber wie Sie es zum Beispiel behaupten, absolute Freiheit einzuschränken, um individuelle Freiheit zu erlangen. Das, also wie kann man dann etwas einschränken, um gleichzeitig mehr davon zu erlangen? Das ist doch paradox. Also, meine Herren, bitte sehen Sie doch ein Opfer der Freiheit ist doch nicht die Vermehrung dessen, was geopfert wird, nämlich die Freiheit, und sei die Gewissensnot oder das, was man zum Ausgleich gewinnt, noch so groß. Jedes Ding ist das, was es ist. Freiheit ist Freiheit und nicht Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder menschliches Glück oder gutes Gewissen. Also Menschen müssen, wenn es um ihren individuellen Lebensbereich geht, selbst entscheiden können, wie sie sich entfalten können. Und innerhalb einer Gesellschaft müssen sie sich mit anderen klar werden, welche Werte wollen sie aufrechterhalten und welche Werte wollen sie dann auch realisieren.
Herr Börling, ich würde Ihnen insoweit zustimmen, dass individuelle Freiheit natürlich gewährleistet sein muss in einem Staat.
Ja.
Wenn die individuelle Freiheit aber dazu missbraucht wird, andere zu schädigen, sie zu versklaven, sie ungleich zu machen, dann muss die individuelle Freiheit auch eingeschränkt werden. Das müssen Sie doch auch einsehen. Und in der vollkommenen Volkssouveränität, wie ich sie mir wünsche, weil ich meine, das ist ja eh die beste aller Staatsformen, Herr Hobbs, aber naja, würden sich die Menschen ja eh selbst die Gesetze geben. Und deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sie ihre eigene persönliche, individuelle Freiheit stark einschränken.
Ja, nun, Herr Rousseau, Sie haben ganz recht, aber ich halte es dennoch für wichtig, eine Instanz zu schaffen, die, wie ich sagte, diesen Prozess schützt. Diesen Prozess mit Ihren Worten der Befreiung. Ja, man muss geschützt werden. Natürlich kann man dann sagen, dass der Mensch dann nicht mehr ganz frei ist, ja. Aber es ist doch so, dass jeder diesem Schutz der eigenen Freiheit freiwillig zustimmen würde, weil er eben diese individuelle Freiheit gewährleistet. Sonst würden wir in einem Tugendstaat, in Heuchelei, in Tyrannei landen. Das hat uns die Französische Revolution gezeigt, der Ausgang. Freiheit, das möchte ich jetzt nochmal sagen, ist dem Menschen ureigen. Sie darf nicht in fremde Hände fallen. Der Staat hat jetzt die Aufgabe dafür, einen Rahmen zu schaffen, aber nicht den Inhalt.
Darf ich davon ausgehen können, dass Sie uns kein Beispiel mehr nennen können? Möchte ich die Diskussion hiermit abschließen. Wir haben alle eine dunkle Vorstellung von Freiheit und bei dem Versuch, sie möglicherweise zu erfassen, tauchen Fragen und Probleme auf. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in diese Dunkelheit bringen. Ich möchte mich verabschieden von der Talkshow Philosophie am Abend. Ich danke unseren hochkarätigen Philosophen, die sich bereit erklärt haben, hier und heute miteinander zu diskutieren. Also Herr Hobbes, Herr Rousseau, Herr Kant und Herr Börling, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und noch einen schönen Abend.